all diese Optimierungsansprüche, wie man als Eltern gut zu sein hat, das ist, glaube ich, etwas, was uns in den letzten Jahren zunehmend unter Druck gesetzt hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema. Wenn Elternstress chronisch schmerzhaft wird. Und diese Folge widmen wir ganz besonders allen Mamas und Papas da draußen, die sich mit Rückenschmerzen, Migräne, Spannungskopfschmerzen oder Magenkrämpfen durch den Alltag mit Kindern kämpfen. Sie ist aber auch für alle anderen extrem interessant, weil insbesondere Kinder mit körperlichen Symptomen auf Anstrengung oder Überforderung reagieren können. Aus welchen Gründen Körper und Psyche oft Hand in Hand gehen, Schmerzen immer auch ein bisschen Kopfsache sind und warum Eltern ganz besonders gefährdet sind, chronische Schmerzen zu entwickeln, dazu spreche ich heute mit Diplompsychologin und Psychotherapeutin Katrin Manitz und der Journalistin und Schmerzpatientin Tina Epking. Die beiden haben zusammen ein unglaublich interessantes Buch geschrieben, das gerade erst erschienen ist. Das, was wir hier heute besprechen, ist also brandaktuell und leider für viele, viele von uns ein Thema. Herzlich willkommen, Katrin und Tina.
Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe das Buch vorab lesen dürfen und fand es richtig gut geschrieben erstmal, weil es war leicht geschrieben für so ein hartes Thema doch. Schmerz ist ja erstmal was, mit dem man sich ja nicht so gerne auseinandersetzt, aber ich dachte mir, okay, es ist auf jeden Fall ein Elternthema und lass uns drüber sprechen. Tina, kommen wir erstmal zu dir, weil deine persönliche Geschichte ist ja im Grunde auch Ursprung dieses Buchs. Du hast 2 Kinder, die waren vor ein paar Jahren auch noch recht klein und du hast dich lange, lange mit Bandscheibenvorfall jeden Tag aus dem Bett zur Arbeit und durch den Alltag gequält, ohne dich ernsthaft um deine Gesundheit zu kümmern. Warum? Warum hast du das getan? Warum bist du nicht zum Arzt und hast getan, was hätte getan werden müssen?
Ich glaube, viele Eltern kennen dieses Gefühl, um mich ging es ja nicht. Also ich habe mich halt mehr um andere gekümmert zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich immer gedacht, ach, so schlimm ist es doch auch nicht. Also es geht schon irgendwie. Und ich glaube, mein Umfeld hat viel schneller oder bewusster irgendwie dann wahrgenommen, dass mit mir irgendwie was anders ist. Also Und am Ende war es so, dass meine Mutter und mein Mann doch irgendwann darauf gedrungen haben, dass ich mal zum Arzt gehe. Also ist aber so weit gewesen, dass ich meine Hände nicht mehr so richtig spüren konnte. Und da habe ich dann auch gedacht, ich gehe vielleicht mal, da sollte vielleicht mal jemand das angucken, der sich auskennt.
Ja. Katrin, du hast ja häufiger mit Patienten und Patientinnen zu tun wie Tina. Und ist das üblich, dass die zu dir kommen und du denkst, Mann, ihr hättet mal früher euch kümmern können?
Ja, klar. Also das ist ja die Historie, dass zu uns ja Menschen kommen, die entweder ihren Schmerz schon lange ignoriert haben oder ganz viel schon ausprobiert haben, was bisher aber nicht erfolgreich war. Also dieser Grundgedanke, Mensch, was haben die Menschen alle schon erlebt und irgendwie ertragen, gehört bei uns ja irgendwie zum tagtäglich Brot.
Klar. Bei uns sagst du gerade, das ist das Rückenzentrum am Michel in Hamburg. Das heißt, ihr habt so ein Zentrum entwickelt, also es ist wahrscheinlich so ein Konglomerat an mehreren Menschen, die sich um das Thema kümmern. Du bist aber Psychologin und Psychotherapeutin. Ich sag mal, das wäre jetzt nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich Schmerzen habe, zum Psychologen zu gehen. Wie kommst du da rein und wie hat das seine Berechtigung? Erklär mal.
Also ein ganz typischer Gedanke ist ja, ich habe es ja im Rücken und nicht im Kopf.
Ja.
Und das Rückenzentrum gibt es seit 25 Jahren und die damals innovative Idee war ja, dass Schmerzen, die chronifiziert sind, eben ein multifaktorielles, komplexes Problem sind und dass man eben nur interdisziplinär, also Ärzte, sprich Orthopäden, Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlerinnen, dass wir also in einem Behandlerteam eng verzahnt uns erstmal diagnostisch angucken, was bringt jemand diagnostisch mit, strukturell, aber auch in der Körperfunktion, das machen die Physios, und dass wir Psychologinnen eben gucken, was für ein Mensch sitzt da eigentlich vor uns, so, aus welchem Leben kommt der, welcher Charakter sitzt da vor mir und was sind so die klassischen Verhaltensmuster, und letzten Endes, glauben wir, kann man nur mit diesem ganzheitlichen Konzept überhaupt einschätzen, was ist da eigentlich los.
Ja, bei dir, Tina, du bist dann auch zu Katrin geschickt worden. Also du saßt dann bei Katrin mit deinen Rückenschmerzen. Wie hast du dich dabei gefühlt? Also was hast du erstmal so gedacht, als du dann
ja, eigentlich erstmal die falsche Disziplin eigentlich vor dir sitzen hat, das gefühlt.
Also ich war ja durchaus skeptisch, ne? Also es war ein großes Glück, dass ich zu Katrin gekommen bin, weil sie, glaube ich, gut zu mir passte, aber tatsächlich hat sie einfach auch die richtigen Fragen gestellt, ne? Ich wusste ja gar nicht, dass es mir auch psychisch vielleicht gerade nicht so gut geht oder dass ich so ein bisschen angefasst bin und eben so eine Last auf dem Rücken trage. Ich dachte ja, das tut jetzt halt weh und dann geht es wieder weg und
Ibuprofen wird's richten.
Ja, genau. So, genau, der Gedanke, den hatte ich auch. Und bei Katrin ist dann halt irgendwie, da habe ich mich halt geöffnet, würde ich sagen. Also es war halt so, Katrin hat mir eine Frage gestellt und es ging darum, wie ich eigentlich entspanne. Und dann fiel mir erstmal nichts ein.
Oha.
Und weil ich wahrscheinlich schon länger nicht mehr entspannt, sondern meistens verspannt war.
Mhm.
Und ich glaube, dann habe ich angefangen zu weinen.
Oh nein.
Aber das war auch gut. Also das hat mir irgendwie gut getan, dass ich dann gemerkt habe, jetzt muss ich was machen.
Ja.
Weil der Orthopäde hat ja gesagt, Sie können jetzt anfangen. Und da war ich ja immer noch nicht so weit. Ne? Da habe ich ja gesagt, das können wir ja nächstes Jahr machen. Aber am Ende hat es doch was in meinem Kopf bewegt, das Gespräch mit Katrin. Und ich bin ja dann auch gekommen zu Reha. Also.
Ja, und ich glaube, das muss man auch nochmal vielleicht gerade rücken. Es geht ja nicht darum zu sagen, okay, du bildest dir deine Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen oder wie auch immer ein, sondern es geht darum zu sagen, okay, Schmerz hat auch was mit der Psyche zu tun. Was hat der Kopf oder der Rücken? Also was haben diese Schmerzen mit der Psyche zu tun, Katrin?
Also ein ganz wichtiger Satz ist, Einbildung gibt's nicht. Das sage ich jedem Menschen, der zu uns kommt, fast am ersten Tag, ja. Und ich glaube daran, dass Wissen Macht ist. Und genauso wie wir aus dem Volksmund wissen, dass Leib und Seele zusammengehören und genauso wie wir wissen, dass wenn wir uns auf etwas tierisch freuen, wir auch Herzrasen haben, nervös sind, nicht so gut schlafen können, haben wir die gleichen Körpersymptome, auch wenn es uns nicht gut geht.
Mhm.
Und entsprechend haben wir auch Körpersymptome und Empfindungen, wenn wir eben Schmerz haben. Also wir können auch neurowissenschaftlich das, was in unserem Kopf passiert, so wie wir uns verhalten, was wir denken, was wir fühlen, auch nie von der Somatik trennen. Also diese alte Diskussion der Psychosomatik, was ist Psycho, was ist Somatik, die gibt's ehrlich gesagt seit 20 Jahren nicht mehr. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei uns im Rückenzentrum in der DNA ist und was die Menschen oder was Tina ja damals auch vielleicht gemerkt hat, ist, dass eben an diesem sogenannten ersten Diagnostiktag, dass wir drei eben mit der gleichen Sprache sprechen, wir drei über Schmerz sprechen. Ja, also auch ich habe ja den Rückenschmerz oder den Kopfschmerz im
Fokus. Wer seid ihr drei? Das ist ein Orthopäde, das bist du und?
Also zum Diagnostiktag gehört immer eine ärztliche Untersuchung, orthopädisch, dann eine physiotherapeutische Untersuchung und eine sogenannte psychologische Schmerzexploration.
Mhm.
Wir drei bilden ein sogenanntes Diagnostiktag-Team. Dann setzen wir uns danach gemeinsam zusammen und besprechen eben im Sinne einer Fallbesprechung, was bringt jemand mit? Wo sind so Gewichtungen? Was hat er körperlich? Wie funktioniert sein Körper physiotherapeutisch? Was erzähle ich als Psychologin? Was habe ich so festgestellt?
Mhm.
Und danach quasi sprechen wir eine gemeinsame interdisziplinäre Empfehlung aus, wie wir im Rückenzentrum dann behandeln können.
Und ihr beschreibt das im Buch auch relativ eindrücklich, dass es ein großer Unterschied ist, ob ich einen Rückenschmerzen habe, Kopfschmerzen habe oder ob mein Knie wehtut. Könnt ihr das oder kannst du das, Katrin, einmal ganz kurz erklären? Was ist der große Unterschied zwischen Knieschmerzen und Rückenschmerzen zum Beispiel?
Also einmal ist ja das zentrale Nervensystem bestehend aus Gehirn und Rückenmark örtlich im Rücken gelagert. Das heißt, alles, was im Rücken passiert, ist also quasi buchstäblich am Zentrum. Bedeutet auch sowas wie Gedanken, Kognition, Gefühle werden im zentralen Nervensystem verarbeitet und da ist der Rücken letzten Endes am nächsten dran. Und wenn wir Stress haben oder uns bewegen, beziehungsweise auch zu wenig bewegen, dann trifft das natürlich die Muskulatur, die auch am meisten auszuhalten hat. Und das ist der Rücken, insbesondere die Lendenwirbelsäule. Das ist oft unsere Sollbruchstelle. Deswegen ist der Rückenschmerz als Volkskrankheit ja auch bekannter als der Kopfschmerz zum Beispiel.
Mhm. Hm. Jetzt haben wir natürlich, das ist so das Ende der Fahnenstange, ne? Dass man wirklich komplett ausfällt, dass es einfach wirklich nicht mehr geht und man gezwungen ist. Was ist denn mit all den anderen Mamas, Papas? Also gerade Rückenschmerzen haben ja auch so viele, ne? Also Stillen ist so anstrengend für den Rücken, Kinder tragen ist so anstrengend für den Rücken, keine Zeit mehr zum Joggen, Fitnessstudio, keine Ahnung, was ist schlecht für den Rücken. Was ist mit denen, die noch nicht an diesem Zenit angekommen sind? Was würdet ihr denen raten?
Also die Spanne zwischen 35 und 55 ist ja die, in der bei den meisten Fällen Rückenschmerzen auftreten. Warum? Wir wissen, Rückenschmerz hat auch viel mit Genetik zu tun. Ich habe auch Patienten, die zum Beispiel noch minderjährig sind. Da kann man mit dem Vorurteil von Verschleiß gar nicht kommen. Also ein Teil ist Genetik. Das andere ist aber, was passiert in dieser Lebensspanne, wie du das gerade sagtest? Man ist beruflich in der Regel voll drin, dann kommt Verantwortung dazu, man gründet eine Familie, dann hat man vielleicht ein Eigenheim. Das heißt, die Zeit, die man für anderes aufwendet, wird mehr. Und die Zeit, die man früher vielleicht im Studium noch wie selbstverständlich für sich hatte und auch diese Leichtigkeit nach dem Motto, ist ja nicht schlimm, was morgen ist, die geht so ein bisschen verloren. Und ich glaube, dann setzt es automatisch ein, dass man eher für andere denkt, diese Verantwortung ja auch gerne übernimmt und so ein bisschen aus den Augen verliert, dass das, was man alles ja auch gerne macht, aber Energie kostet. Mhm. So. Und die Tatsache, dass irgendwann aber weniger Energie reinkommt, als man quasi investiert, spürt man dann sukzessive durch körperliche Beschwerden.
Mhm. Glaube ich. Würdest du das auch so sagen?
Ja, klar. Aber ich finde, es hat sich so, bei mir hatte sich so viel angehäuft. Ne? Es waren zum einen die Kinder und waren auch lauter Projekte, die man gemacht hat. Und dann sind auch im Laufe der Jahre, es sind Menschen gestorben, die mir wichtig waren. Und das habe ich auch nie, da habe ich mich auch nie so richtig mit beschäftigen wollen. Mhm. Und ich glaube, das war so eine Anhäufung von Dingen. Und dann tat der Rücken weh und dann war es eine Sache zu viel, so irgendwann an einem Punkt.
Du stellst ja am Anfang von so einem Anamnesegespräch stellst du eine ganz besondere Frage. Diese Frage wäre denn, wenn es keine Schmerzen gäbe, wäre dann alles okay? Warum stellst du diese Frage?
Weil man natürlich erstmal glaubt, dass der Rückenschmerz das Einzige ist, was problematisch ist. Man fixiert sich darauf, oh Gott, dieser Schmerz muss weg. Man hat tausend Dinge probiert, es hat aber bisher nicht geklappt. Das heißt, dieser Blick über den Tellerrand und ich als Fremde darf das ja so fragen. Das ist ja auch eine Frage, die erstmal überrascht. Ja? Er führt ja hin zu, okay, wie ist es denn beruflich? Wie ist es denn privat? Wie geht's mir eigentlich? Schlafe ich überhaupt noch gut? Also überhaupt auf diese anderen Themen zu kommen, so, da hilft ja einfach die Frage, wie wäre es denn eigentlich so? Und da stocken doch die meisten, weil sie so eben auch über ihren Schmerz noch gar nicht nachgedacht haben.
Das heißt, er wird so ein bisschen über alles drüber gemantelt. Ich muss gerade an diesen Satz denken, dass man irgendwie, alle Menschen haben viele Probleme, bis sie ein gesundheitliches Problem haben, dann haben sie nur noch ein Problem. Also personifiziert man dann so ein bisschen dieses, alle Probleme in dieses eine? So, also wisst ihr, was ich meine? Personifizieren ist das falsche Wort. Aber
ja, weil es ja auch spürbar ist. Mhm. Es ist natürlich, auch wenn das jetzt ein bisschen blöd klingt, einfacher oder vielleicht weniger bedrohlich, immer gegen diesen somatischen Rückenschmerz anzukämpfen und da viele Behandler aufzusuchen und viel dagegen zu tun, statt sich die Frage zu stellen, wie geht's mir eigentlich sonst so? Oder wie Tina das gerade sagte, habe ich eigentlich den Verlust von Mitmenschen wirklich verarbeitet? Mhm. Haben sich Dinge vielleicht angehäuft? Gehe ich noch gerne zur Arbeit? Fahre ich eigentlich gern nach Hause? Das heißt, man muss ja aus diesem Teufelskreis rauskommen und eben auch über sich nachdenken. Und ich glaube, das ist eine Sache, die machen wir manchmal nicht gern, weil wir Angst haben, uns dann auch selber in Frage zu stellen. Oder vielleicht Probleme anzupacken, die auch ungemütlich sind.
Ja. Ihr schreibt im Buch über Dims und Sims. Sagt man das so?
Ja.
Dims und Sims. Also ich musste an dieses SimCity denken. Und fand es super spannend, weil gerade in Bezug auf Elternschaft habt ihr zum Beispiel Elternsein oder Kinder haben, sowohl bei Dims als auch bei Sims eingeordnet. Jetzt bin ich total gespannt. Könnt ihr das einmal kurz erklären, was das überhaupt ist? Und das dann vielleicht einmal kurz erklären, warum Kinder sowohl das eine als auch das andere bedeutet?
Also Sims und Dims klingt hier erstmal wie Nudelgericht. Gemeint ist aber, dass dieser Therapieansatz, und daher kommt das Ganze, also neurowissenschaftliche Grundlagen in die Schmerztherapie mit einzubauen, quasi das praktische Handwerkszeug dazu darstellen. Es ist ja schön zu wissen, wie das Gehirn funktioniert und wie die Dinge zusammenhängen. Die nächste Frage ist ja aber, was mache ich jetzt mit diesem Wissen? Und da gibt es eben diesen sogenannten Protektometer, also kann man sich vorstellen wie so ein Fieberthermometer, also ein Indikator, der quasi abbildet, hat das Gehirn mehr Faktoren gerade, die eher sowas wie Gefahr implizieren, also Stress, Angst, Schmerz, Stressgedanken, Termindruck, also alles, wo man sagen würde, da geht so eine innere Alarmanlage hoch. Oder gibt es mehr Indikatoren, die quasi diese Alarmanlage runterkurbeln, im Sinne von, deswegen ist der Schmerz nicht weg, aber ich bin vielleicht ruhiger, ich bin handlungsfähiger, ich kann gut schlafen, was auch immer. Und wir unterscheiden bei diesen Kontextfaktoren also eben Indikatoren für Gefahr, Danger in me, deswegen DIMS. Und Safety in me, also was lässt diese Alarmanlage auch wieder runterfahren? Und das Gute ist, dass man eben wegkommt von, ich hatte heute einen schlechten Tag und bestimmt habe ich nur eine falsche Bewegung gemacht, hin zu, guck dir doch mal deine Sims und Dims an, was war denn alles los und wie ist der Tag gewesen, welche Stressgedanken haben dich da durchgetragen, gibt es Menschen, die in dem Sinne kräftezehrend sind, also man kann sich jetzt unterschiedliche Faktoren angucken, immer in Bezug auf, triggert das die Alarmanlage etwas hoch? Und damit ist das zentrale Nervensystem eben auch reiz-schmerzsensibler. Oder kurbelt sich die Alarmanlage runter, dass das Gehirn nicht gleich anspringt und man vor allem auch emotional nicht so anspringt. Und Thema Kinder, ich habe ja selber zwei Töchter, da ist es mir immer wichtig zu sagen, dass wir keine moralische Diskussion führen. Also, meine beiden Töchter liebe ich über alles. Sie sind sehr deutlich auf der Sim-Seite. Aber je nachdem, wie es manchmal in der Pubertät so läuft, ordne sie auch manchmal ganz rechts außen in der DIMS-Seite. Aber nicht im Sinne von, ich liebe sie mehr oder weniger, sondern wirklich im Sinne von, wie kräftezehrend ist das gerade? Und kriege ich die Dinge gut hin? Oder bin ich eigentlich über meiner Grenze? Und dann wird es fürs Gehirn eine Gefahr. Genauso wie man ja manchmal Eltern hat, die pflegebedürftig sind. Wo es auch nicht darum geht, sind die gut oder schlecht oder bin ich gut oder schlecht, sondern
Wie viel kostet es mich eigentlich
und wie sehr werde ich darüber zum Beispiel ja auch hochtourig oder komme in diesen Funktionsmodus?
Ja, voll. Und ich glaube auch so mal so als Mutter gesprochen, es geht ja auch nicht nur um die Kinder, sondern um all das, was dranhängt. Die Kinder sind ja oft nicht das Problem, sondern wie viel Engagement erfordert eigentlich der Fußballclub von mir und so weiter. Ja, Tina hebt die Hand.
Wir haben in der im Rückenzentrum damals festgestellt, dass mein Glaubenssatz, ich bin verantwortlich ist. Und das fällt mir gerade ein, weil ich glaube, es gilt auch für sehr viele Eltern, sage ich jetzt mal.
Voll.
Aber und das hat mir schon geholfen, das zu wissen.
Ich glaube, es ist auch meiner, weil ich dachte gerade nicht.
Also das hat total geholfen, weil das einfach auch heißt, ich darf mir mal eine Pause gönnen, ich bin mal nicht verantwortlich. Das ist... Es müssen gar nicht so große Dinge sein. Man muss da nicht jedes Mal 4 Wochen nach Hawaii fliegen, um sich zu entspannen, sondern es können ja auch kleinere Dinge sein.
Das mit den Glaubenssätzen finde ich total spannend. Also da guckst du mal genau hin als Psychologin oder Psychotherapeutin. Wo liegen eigentlich so die inneren Stressoren über so Glaubenssätze, oder?
Ja, ich glaube, dass diese Glaubenssätze ein ganz wichtiger Baustein sind, weil sie eben oft eine Historie im Leben haben und weil sie situationsübergreifend sind und sie sind automatisiert. Das heißt, man stellt ja gar nicht mehr innerlich jedes Mal die Frage, fühle ich mich jetzt eigentlich verantwortlich und muss ich das? Sondern es ist ja wie ein Gesetz. So ist es und deswegen handle ich auch in vielen Aspekten so. Und ich glaube, wenn man die Erkenntnis gewinnt, Mensch, was ist denn so der innere Antreiber? Was ist denn eigentlich so dieses Grundmotiv? Und warum läuft das automatisch ab? Dann erkennt man eben auch das eigene Muster.
Gibt es so typische Muster, die du bei Eltern immer wieder erkennst? Also sowas wie, ich bin immer verantwortlich.
Ja, ich bin immer verantwortlich. Dann kennen wir alle den Anspruch, dass wir super Eltern sein sollen, wir sollen selbstbewusste Kinder erziehen, bringen sie aber in der 7. Klasse immer noch mit dem SUV zur Schule. jedes Kind gefühlt ist was ganz Besonderes, ist es ja auch, aber ich glaube, der Anspruch, wie wir die Dinge machen, dass wir tolle Eltern sein sollen, dass wir ein tolles Heim haben, dass wir super fit aussehen, also all diese Optimierungsansprüche, wie man als Eltern gut zu sein hat, das ist, glaube ich, etwas, was uns in den letzten Jahren zunehmend unter Druck gesetzt hat.
Und wenn ich das jetzt alles weiß, also diesen Zusammenhang haben wir jetzt, glaube ich, verstanden, so okay, ich fühle und ich fühle Schmerz und irgendwie ist da was dahinter, was Psychisches. Wenn ich diesen Zusammenhang dann habe, okay, offensichtlich fühle ich mich sehr viel verantwortlich, verspanne mich dann viel, habe dann Rückenschmerzen. Was mache ich dann damit? Also was kann ich jetzt mit diesem Wissen machen, wenn ich das so für mich schon mal so ein bisschen rausgefunden habe?
Also ganz wichtig ist ja am Anfang erst auch mal eine gute, auch körperliche Diagnostik. Ja, es geht ja auch im Rückenzentrum nicht darum, dass wir nur reden, in Anführungszeichen, sondern nach einer guten Diagnostik erfolgt ja ein strammes körperliches Programm, also Training, Ausübung von Bewegungen, die einem ja auch Angst machen, plus psychotherapeutische Einheiten. Und ich glaube, nur diese Mischung macht es. Und wenn man jetzt ja auch das Ziel hat, was passiert nach einer intensiven Behandlung hinaus, oder wenn man im Alltag erstmal sagt, okay, jetzt weiß ich das alles, was mache ich damit, glaube ich eben auch als Verhaltenstherapeutin, dass es ohne Entscheidungen, Dinge auch wirklich anders zu tun, nicht geht. Das eine ist ja, ich kann über Dinge anders denken, aber anders fühlen und anders auch körperlich damit umgehen, kann ich ehrlich gesagt nur, wenn ich die Dinge auch anders mache. Und das ist, glaube ich, etwas, wobei viele Menschen am Anfang Hilfe brauchen, diese Entscheidungen zu treffen, aber dann im Alltag, wenn die Pflichten wiederkommen und der Alltag einen wiederholt, dass man trotzdem dann seine Prioritäten ändert und Dinge auch bewusst anders macht.
Hörst du viel Aber, wenn du mit Menschen, insbesondere auch mit Eltern, sprichst?
Täglich.
Wo kommt das her? Aus diesen Glaubenssätzen wahrscheinlich, ne?
Ja, weil man, glaube ich, auch besonders als Eltern natürlich das Wohl der Familie über das eigene stellt. Das heißt, man hat erstmal 1000 Gründe im Kopf, warum es so schwierig ist, etwas für sich zu tun. Man muss sich ja auch die Zeit dafür nehmen. Und sich für etwas die Zeit zu nehmen, bedeutet gefühlt, anderen nehme ich die Zeit weg oder anderes im Haushalt bleibt liegen. Das heißt, man hat sofort die Nachteile im Kopf. Und bei manchen ist es eben so, je nach Glaubenssatz, dass sich dieses Thema Zeit nehmen, Selbstfürsorge mit Egoismus gekoppelt ist, was nicht stimmt, aber das ist oft so diese blöde Brücke, die wir haben. Wenn ich etwas für mich tue, wenn ich mich mal eine Stunde ausklinke, wenn ich mal mich abends mit Freundinnen treffe, ist das nicht dann egoistisch. Wenn meine Familie zu Hause ist, wenn die Kinder mal eine Stunde allein zu Hause sind, wenn sie nach dem Sport mal mit dem Fahrrad alleine den Weg finden müssen, ich glaube, da hängt ganz viel dann dran.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Kinder ein Risikofaktor sind, aber ihr nennt Elternschaft auch explizit als Ressource. Also inwiefern ist es eine Chance für die Gesundheit, Kinder zu haben?
Also einmal machen Kinder ein Jahr glücklich. Also es ist ja in der Regel ein Wunsch gewesen und Kinder spiegeln einem ja auch viele Dinge wieder, die man selber einfach übers Erwachsenwerden verloren hat. Es macht ja auch Spaß, Kinder zu haben. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass wenn man sich drauf einlässt, man ja auch wieder spielt mit den Kindern, sich wieder die Zeit nimmt, sich ja auch auf den Kinderkopf einlässt, ja. Also man spielt wieder mit Playmobil oder man fängt wieder an, im Sandkasten zu sitzen oder wenn Kinder etwas älter werden, man hört Musik, die Kinder gerne hören. Also ich glaube, es ist ja auch dieses sich auch zeitlich drauf einlassen, etwas mit den Kindern zu tun und sie spiegeln einem ja auch ganz viel wieder. Und als Psychotherapeutin würde ich noch hinzufügen, explizit, das, was Kinder ja machen, ist, dass sie einen ja in der Regel bedingungslos lieben. Also sie haben ja sehr feine Antennen. Und ich glaube, dass dieses Zusammensein mit Kindern auch ein ganz wichtiger Ausgleich ist für Dinge, die einen ja trotzdem stressen. Also Kinder sind manchmal anstrengend, aber sie sind nicht stressig. Das ist ja ein wichtiger Unterschied. Sie überfordern einen ja nicht im Sinne von, ich bin nicht kompetent genug, sondern sie sind einfach manchmal anstrengend, weil wir schon einen Tag hinter uns haben oder wir manchmal nicht genau wissen, wie wir jetzt damit umgehen. Aber ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Bei dieser Frage, ne, ihr hattet das auch geschrieben, vielleicht kannst du das noch hinzufügen, weil ich es so schön fand. Da stand im Buch, stand nämlich, dass wenn man die Leute fragt, warum wollt ihr gesund werden, das ganz oft ist, ich will wieder mit meinem Kind dies, ich will wieder, also dass es ja ein tolles Warum ist auch, ne?
Das ist ja, genau, das ist ja nicht nur die Frage, warum soll ich hart trainieren? Warum soll es mir besser gehen? Sondern wofür? Was ist denn das Ziel? Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, da werden ganz, ganz viele emotional sich wieder bücken können mit den Kindern, toben können. Auch diese Erfahrung, dass auch schon kleine Kinder Rücksicht nehmen, Mama, Papa, geht's nicht gut und auch sich körperlich zurücknehmen, das tut uns Eltern ja auch seelisch weh, weil wir so gerne anders spielen möchten. Und das ist ganz oft so ein Herzenswunsch.
Wir sollten auch ein Ziel formulieren, ne? Also wir haben ein Ziel aufgeschrieben und da hatten ich weiß nicht, was andere Leute um mich rum hatten, daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich wollte wieder einen Handstand machen können. Weil, und das hatte vermutlich auch mit meinen Kindern zu tun, weil ich dann gesagt habe, oh, das kann ich jetzt nicht und so. Und das war irgendwie ein gutes Ziel, weil es so greifbar war und auch so
handfest.
Ja.
Machst du denn jetzt noch?
Ich traue mich das, also aus anderen Gründen jetzt nicht, aber nicht wegen meines Rückens. Also ich habe das wieder gemacht und das, ja, da war ich auch sehr stolz drauf.
Ja, aber das glaube ich. Also dass das wirklich auch ein gutes Warum ist, Kinder zu haben. Ne? Das finde ich gut. Also werden wir jetzt mal praktisch. Ne? Ich habe mir gedacht, okay, mal in meine eigene Geschichte hier mal rein. Ich zum Beispiel habe häufig Migräne, habe häufig Kopfschmerzen. Und wenn ich ehrlich bin, so, ich knall mir dann manchmal richtig was rein und mache einfach weiter. Mit Anstellung, Freiberuflichkeit, 4 Kindern und so ist das ehrlich gesagt für mich gefühlt oft die einzige Option, die ich habe. Ich ahne, dass das ein Denkfehler ist. Katrin, wenn ich zu dir ins Zentrum käme und dir das erzählen würde, was würdest du mir sagen? Ich frage das, weil ich glaube, dass es 80% der Eltern, die zuhören, ähnlich geht.
Wäre ohne ihren Kopfschmerz eigentlich alles perfekt und okay.
Okay, verstehe. Mhm. Spannend.
Nein, das sind ja alles keine negativen Dinge, die du betreibst. Aber es ist in Summe einfach sehr, sehr viel. Vielleicht würde ich anders fragen. Vielleicht würde ich dir erstmal rückmelden, Mensch, das ist ja eine ganze Menge, was sie um die Ohren haben, alles tolle Dinge. Dann würde ich dich fragen, aber es kostet doch auch viel Energie, oder? Dann würdest du wahrscheinlich denken oder sagen, ja, stimmt. Und dann würde ich die Rückfrage stellen, Mensch, und woher nehmen sie eigentlich diese ganze Energie? Wo kommt denn einfach mal was rein? Wo sind denn ihre Kraftquellen? Wo geht's denn mal nur um sie? Wo tanken sie auf? Bei all dem, was sie um die Ohren haben.
Das ist spannend.
Und schon sind wir im Gespräch.
Und schon sind wir an Tinas Punkt, an dem ich mich frage, ja, was ist denn das? Ist ja auch spannend, weil sich es oft überschneidet. Und das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Was ist überhaupt Stress? Weil es gibt so Phasen, in denen dieses ganze viel, viel, viel eher kraftspendend ist, als etwas mir nimmt. Und dann gibt es so Phasen, in denen es gefühlt, wenn du es auf dem Blatt Papier siehst, gar nicht so viel ist und trotzdem bin ich platt wie noch was. Also was genau macht eigentlich, was ist positiver, was ist negativer Stress? Also was kann Schmerzen verursachen und was ist vielleicht sogar eher schützend?
Also wir sprechen ja vom sogenannten Eustress und Distress. Positiver Stress bedeutet ja, ich bin gefordert, ich habe eine Herausforderung und ich weiß, ich kriege diese Herausforderung hin. Mhm. Das hat ja was Positives, dass man sagt, ja, ich habe viel um die Ohren, ich kann das aber alles bewältigen und ich bin auch erfolgreich bei dem, was ich tue. So. Das Ganze kippt natürlich, wenn aus dieser Herausforderung eher eine Bedrohung wird. Ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, wie soll ich das bloß alles hinkriegen? Dann ist es fast egal, wie viel auf dem Zettel steht, wenn die Ansprüche in die Richtung gehen und man auch das Gefühl hat, damit allein zu sein, dann kippt es in einen negativen Stress, weil wir dann auch die Überforderung haben.
Okay, das heißt Eltern, die per se eher mehr zu tun haben im Leben, sind näher an diesem Kipppunkt von Eustress zu Distress, würdest du sagen?
Naja, es kommt ja immer darauf an, was gleicht es aus oder was lässt denn trotzdem das positive Gefühl der Kontrolle und der Kompetenz da sein? Also man kann ja durchaus viel um die Ohren haben, aber passt es so ins Leben, dass man trotzdem Zeit für sich hat, dass man trotzdem nicht das Gefühl hat, dass die Dinge einem über den Kopf wachsen, sondern dass man sagt, ja, mein Leben ist bunt, ich habe viel zu tun, trotzdem fühle ich mich dabei aber wohl und ich weiß, und das ist auch nochmal ganz wichtig, wenn ich aber mal einen Gang runterschrauben möchte und muss, dass ich es dann aber auch tue. Also diese Autonomie zu haben, ja. Wir sind ja durchaus stressresistente Wesen, wir können auch mal überlastet sein, so ist ja das Leben. Entscheidend ist, bekomme ich es selbstbestimmt hin, dann das Ganze etwas runterzuschrauben oder etwas für mich zu tun, wenn ich die Gelegenheit habe und wenn ich es brauche. Und diesen Punkt, den verpassen die meisten oder sehen ihn auch gar nicht.
Im Buch habt ihr ja auch geschrieben, dass das sozusagen die Definition von Gesundheit ist. Nicht krank zu sein oder keine Schmerzen zu haben, sondern, sag du nochmal, weil ich habe es nicht mehr hundertprozentig auf dem Zettel, aber ich fand es sehr spannend.
Also Schmerz zu haben bedeutet nicht gleich krank zu sein. Wenn ich Fieber habe, wenn ich Husten habe, wenn ich eine Grippe habe, dann bin ich krank. Und dann macht es auch Sinn, sich ins Bett zu legen, sich zu schonen und abzuwarten, bis das wieder vorbei ist. Wenn man Schmerz hat oder wenn man anhaltenden Schmerz hat, also länger als 3 Monate, dann ist man nicht krank im Sinne von bettlägerig. Und diese Art von Schonung, Rückzug, nichts machen, bedeutet ja nicht, dass man schmerzfrei wird, sondern genau das Gegenteil ist ja der Fall. Das heißt, da ist es wichtig zu erkennen, gerade wenn es jetzt auch keine Ursache im Sinne von operationswürdige Ursache gibt, zu sagen, gut, ich bin nicht krank, aber ich bin schmerzgeplagt. Es geht ja nicht darum, den Leidensdruck abzusprechen, aber zu lernen, dass man trotz Schmerz in die Aktivität muss, dass man trotz Schmerz erstmal Dinge machen muss, vor denen man Angst hat. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der Schmerz eben nicht mehr das Leben dominiert, sondern dass man erkennt, ja, ich habe Schmerz und ich habe körperlich meine Defizite, aber ich muss über die Aktivität und über den Angstabbau lernen, wieder ein normales Leben zu führen und mich nicht so zu verhalten, als wäre ich krank im Sinne von, ich muss mich schonen und mich zurückziehen. Das haben die meisten, die zu uns kommen, Monate oder Jahre hinter sich.
Das ist ein spannender Punkt auf jeden Fall. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade, gerade Eltern, die viel mit dem Rücken ja auch tun, die viel arbeiten, die viel Kinder hochheben müssen und so weiter. Dann hast du die Schwangerschaft, da versuchst du dich irgendwie zu schonen, dann kommt der Schmerz dazu. Du bist ja eigentlich ständig in so eine Haltung wahrscheinlich im Leben, ne? Das muss ich vermeiden und jenes muss ich vermeiden.
Ja, wenn man unsicher ist und eben nicht genau Bescheid weiß.
Ja.
Also auch in der Schwangerschaft soll man ja möglichst lange sich sportlich betätigen. Es gibt sicherlich Stadien, da würde man sagen, okay, man sollte jetzt nicht im 9. Monat in die Beinpresse mehr gehen. Aber es ist ja nicht so, dass man in der Schwangerschaft nichts mehr machen darf. Schwanger sein ist ja zum Beispiel auch nicht krank sein.
Da könntest du recht haben. Tina, jetzt bist du ja schon eine Weile raus aus dem Schmerzzentrum und auch aus der Behandlung. Wie gehst du es jetzt anders an? Also wenn du jetzt wahrscheinlich nichts tun würdest, wärst du wahrscheinlich schnell wieder an dem Punkt, an dem du mal warst, oder?
Ich glaube tatsächlich nicht, nein. Also es ist nicht so, dass ich mache schon Sport, aber es ist wahrscheinlich auch nicht so, wie das jetzt mir, hör mal kurz weg, Katrin, empfohlen worden ist auf dem Level. Aber tatsächlich ist mein Umgang damit total anders. Also wenn mir am Rücken oder am Nacken, das passiert schon mal, dass mir das wehtut, ne? Das ist, meine Mutter hat das auch schon seit Jahren, darf ich das hier sagen? Ja, auf jeden Fall, dann denke ich, das tut jetzt weh und es geht wieder weg. Und tatsächlich versuche ich dann auch die Sachen noch, die mir in Erinnerung geblieben sind, umzusetzen. Also ich bewege mich dann tatsächlich meistens, wenn mir was wehtut, weil mir das am meisten hilft. Und versuche Dinge zu tun, die mich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes entspannen. Das können auch ganz kleine Dinge sein. In die Badewanne gehen. Jemanden umarmen, den ich gerne habe. Das zum Beispiel entspannt mich total. Oder was Schönes zu planen, auf das ich mich freue. Da merke ich dann ganz oft, dass es mir dann irgendwie gleich, da werde ich gleich schon ein bisschen, da entspannt sich halt was.
Das finde ich echt spannend, weil das ja im Prinzip Dinge sind, die man vorher hätte auch easy machen können, aber man versteht es nicht, ne?
Habe ich wahrscheinlich auch irgendwie gemacht, aber vielleicht ein bisschen zu wenig oder zu unbewusst. Also ich mache das jetzt ganz, manchmal merke ich, ich werde jetzt irgendwie rappelig oder so und dann gehe ich und nehme einen Arm. Also jetzt nicht fremde Leute, aber aber es sind so kleine Dinge, wo ich dann gemerkt habe, die machen mich einfach glücklich. Und das finde ich total wichtig, auch gerade Eltern zu sagen, weil man kann ja nicht immer dann gleich den 4-stündigen Saunaaufenthalt oder den schönen Urlaub oder die Sonne scheint auch nicht immer da, wo wir wohnen. Und dass es manchmal wirklich sehr kleine Dinge sind. Und was ich sehr oft mache tatsächlich ist, wenn ich merke, jetzt wächst es mir gerade wieder über den Kopf oder mir tut was weh, dann gehe ich manchmal einfach spazieren. Und da reichen auch 20 Minuten schon.
Stimmt das? Okay. Spazieren gehen. Haben wir jetzt einmal als To-Do. Habt ihr noch so ein paar To-Dos, wo ihr sagt, das tut jedem gut, egal ob Schmerzpatient oder nicht. Also das tut gut, um Stress, also um so ein Gegengewicht zu Stress zu schaffen.
Atmen. Also es gibt ganz schöne kleine Atemübungen, die man jederzeit zwischendurch einfließen lassen kann. Und wir alle kennen ja dieses, ach, mal durchatmen. Ne? Und wenn man sagt, okay, dann mach das doch ein paar Mal, dass du zum Beispiel ein- und ausatmest und dabei so leise für dich bis 10 zählst. Und sobald du dich verzählst, bei 1 wieder anfängst. Also so, und dann merken wir alle, wir verzählen uns, landen bei 27, aber bewusst mal ein- und auszuatmen. Ja, zu sagen, so, ich nehme jetzt 30 Sekunden und dann mache ich mal nichts anderes, als dreimal tief auszuatmen. So. Das löst schon direkt im Körper was aus. Oder zu sagen, Mensch, ich mache mir mal eine Playlist und packe mir da meine Lieblingslieder aus den 80ern und 90ern rein. Und einmal am Tag höre ich mir da zwei Lieder. Und dann geht's uns auch allen gerade hier, dass wir innerlich schmunzeln, weil wir sofort wissen, die Lieder erinnern uns an was. Also sich geistig mal irgendwo rauszuziehen. Sowas zum Beispiel.
Also was ich finde, was am allermeisten hilft, ist tatsächlich das Wort, das Katrin auch häufig benutzt, und zwar Selbstwirksamkeit. Ich habe das Gefühl, ich kann was machen. Ich habe auch noch tatsächlich diese Mappe, wo die Übungen drin sind. Und wenn ich es dann unten im Rücken mal kurz habe, weil ich mal wieder krumm auf dem Stuhl gesessen habe den ganzen Tag, dann mache ich die tatsächlich auch. Also dann, und wenn ich die dreimal gemacht habe, keine Ahnung, was das muskulär bewegt, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, dann fühle ich mich automatisch besser.
Du mobilisierst dich, meine Liebe.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, das gibt mir, das ist gut für mich, dass Total. Ich da jetzt was unternehmen kann.
Selbstwirksamkeit ist ja einer meiner Lieblingsthemen. Ich liebe das, weil wir alle das ja schon mal kennengelernt haben und weil, genau wie du sagst, allein die Überzeugung, ich kann was machen, ich kann Einfluss nehmen, ich bin nicht gleich hilflos ausgesetzt oder muss wieder andere fragen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und man kann auch mal stolz sein, dass man sagt, Mensch, mir ist eine gute Übung eingefallen, oder Mensch, ich mache eine Übung dreimal und merke, ich verändere was. Das ist doch großartig.
Ja. Das gute To-Do's auf jeden Fall.
Aber man, das kennt doch auch jeder. Oder ich habe zum Beispiel in meinem Freundeskreis irgendwie Leute, ich weiß, wenn ich mit denen Zeit verbringe, das muss gar nicht lang sein, dann geht es mir danach besser.
Ja,
dann
solche kenne ich
zusammen.
Auch.
Ja. Und das ist tatsächlich auch was Schönes. Man kann ja auch mal jemanden kurz anrufen. Da muss man vielleicht nicht Wochenendtrip machen. So. Das finde ich schon, dass das so kleine Dinge sind, die ich jetzt dann für mich tue. Die weiß ich auch, weil man mir die gesagt hat. Also obwohl das mit den die sozialen Kontakte schon wichtig auch, oder?
Ja, du hast ja auch wieder mehr dich verabredet.
Ich habe mich auch vorher schon mal verabredet, aber das hatte immer so ein, was, das war dann immer so, jetzt muss ich mich auch noch verabreden und danach muss ich noch joggen. Ja. Es war immer so, es war so leistungsorientiert immer alles und so wenig spaßorientiert.
Ja, das war dann wahrscheinlich das fehlende oder das falsche Motiv im Sinne von, das muss ich jetzt auch noch machen. Vielleicht hast du es auch irgendwo in deine Woche damals reingedrückt und jetzt ist es vielleicht etwas, worauf du dich bewusster freust. Also was mir gerade noch so durch den Kopf gegangen ist, Psychotherapie in diesem Sinne ist ja kein Hexenwerk. Also es geht ja darum, wir alle wissen ja, was uns gut tut und wir alle wissen ja auch, was wir früher gemacht haben, worauf wir uns gefreut haben, wie gut Sport ist. Also das ist ja alles eigentlich gar nichts Neues. Ich glaube, die Kunst ist zu sagen, die Dinge sich wieder bewusster zu machen, körperlich vielleicht zu lernen, was man machen muss. Aber jetzt psychologisch zu sagen, okay, nur weil wir Eltern sind, sind wir ja keine anderen Menschen. Der Kontext hat sich vielleicht geändert. Und da bewusster wieder hinzuschauen und sich zu überlegen, Mensch, was hätte ich jetzt vor 15 Jahren gemacht, als ich mehr Zeit hatte? Habe ich die jetzt eigentlich wirklich nicht? Also sich zu erinnern, was man selbstwirksam ja auch gerne gemacht hat und was ja schon früher gut war.
Vieles kann man ja auch mit Kindern machen, ne? Also wenn ich jetzt unbedingt joggen wollen würde, könnte ich das wahrscheinlich auch mit Kind mit Laufrad nebenher auch irgendwie hinkriegen, ne? Also manchmal hat man auch sehr viel Aber im Kopf und sucht nicht nach Lösungen, sondern nach Problemen. Also so geht es mir zumindest manchmal.
Ich finde aber auch, dass es so ein bisschen situativ ist. Vielleicht ist es auch manchmal das Richtige, sich jetzt neben das Kind zu legen und zu schlafen.
oder
keine Ahnung. Lieber einen Kaffee zu trinken mit einer Freundin, als joggen zu gehen. Ich glaube, das ist so, dass man so ein Gefühl für sich selbst wieder entwickelt und nicht nur für alle um einen rum als Eltern.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben wir, also es hörte sich jetzt an manchen Stellen ein bisschen so an, als würden wir sagen, hey, wenn du Schmerzen hast, du musst dich nur entspannen und dann gehen die Schmerzen weg. Ja, so ist es ja nicht. Sondern es geht ja bei manchen Patienten und Patientinnen geht es ja auch darum, sich einfach an etwas zu gewöhnen. Also was hat Schmerz auch mit Gewohnheit zu tun?
Also Schmerz wird ja vom Gehirn gelernt. Also das Gehirn speichert ja Erfahrungen und Erwartungen ab. Das heißt, wir fangen ja an, nicht trotz des Schmerzens Dinge zu machen, sondern irgendwie mit dem Schmerz. So. Und ich glaube, da schleifen sich ja auch Gewohnheiten ein. So, wenn du das jetzt gemeint hast.
Ja, ja, ich meinte auch so, dass irgendwann Schmerz ja auch nicht mehr gefühlt wird, also im Buch habt ihr ja auch geschrieben, dass tatsächlich das Gehirn manche Sachen auch nicht mehr so wahrnimmt, wenn es immer wiederkehrend ist. Also, dass zum Beispiel bei den Inuit Kälte gar nicht mehr so sehr als Schmerz empfunden wird. Geht das? Also, kann die Psyche wirklich auch mit einer gewissen Technik, also kann man das auch hinkriegen, dass man Schmerz nicht mehr so fühlt?
Ja, bei den Inuits ist es ja so, dass dieses Alarmsystem, weil Schmerz hat ja viel mit Kälte zu tun. Also eigentlich ist es ja total blöd, wenn die Inuits jetzt jeden Tag spüren würden, es ist draußen extrem kalt und es tut weh und deswegen muss ich hier weg. Das heißt, in dem Moment hat sich das Gehirn an diese Kälte gewöhnt und signalisiert, das ist nicht schlimm, das ist nicht gefährlich. Das heißt, da ändert sich in dem Moment auch die ganze Wahrnehmung. Deswegen empfinden Inuits diese Kälte, die wir kaum aushalten würden, auch nicht mehr als kalt. So, und wir alle kennen ja auch als Eltern dieses Beispiel, wenn Kinder sich, ich sag mal, so leicht verletzen, also Mama, Papa pustet den Schmerz mal weg oder die Zahnfee kommt. So, was passiert in dem Moment? Wir schaffen ja gedanklich eine Kontrollüberzeugung. Das heißt, wir vermitteln ja ein Gefühl Safety in mir, der Sicherheit. Diese Verletzung am Knie ist nicht schlimm, du kannst dieses Problem lösen, der Schmerz kann weggepustet werden. Und du musst vor allem keine Angst haben. Und alleine diese Überzeugung bringt ja unsere Kinder dazu, dann mit dem Pflaster auf dem Knie weiterzuspielen. Dass unterm Pflaster die gleiche Verletzung ist wie vorher, ist in dem Moment gar nicht mehr relevant. Das heißt, wir kennen ja dieses Phänomen, dass die Macht der Gedanken ja ganz viel unsere Emotionen, aber auch unsere Körpersymptome verändern kann. So funktioniert ja autogenes Training, ne, dass wir allein durch die Vorstellung ja auch Körpersymptome der Entspannung auslösen können. Also wir machen im Alltag ja ganz viel über die Gedanken und über Einstellungen.
Und was ist so der Unterschied zwischen ignorieren, einfach wegignorieren und nicht zum Arzt gehen und so weiter, oder dann im Nachgang ein achtsames Weiterleben mit dem Schmerz und trotz des Schmerzes, und ihr wisst, was ich meine?
Also wenn du den Schmerz ignorierst, dann wird er bleiben und wird tendenziell stärker. Oder du kippst irgendwann psychosomatisch um. Also dann ist es vielleicht der erste Hörsturz oder. Achtsam zu sein hat ja das Ziel immer auch der Schmerzlinderung. Also auch Schmerzfreiheit ist nicht ausgeschlossen. Ich würde es nur jetzt nicht gleich versprechen, das wäre unseriös. Also es würde erstmal darum gehen zu sagen, durch ein achtsames Leben, durch eine bewusste Balance aus Aktivität, Entspannung, Sport, wie auch immer, soll sich eine Schmerzsymptomatik natürlich auch reduzieren. Und da wir wissen, dass es ja ein komplexes Phänomen ist und wenn man an diesen unterschiedlichen Stellschrauben dreht, dann ist natürlich die Hoffnung und Zuversicht berechtfertigt, dass der Schmerz weniger wird und im besten Fall natürlich auch wieder geht.
Mhm. Tina, profitieren deine Kinder von deinem Wissen über Schmerz?
Das hoffe ich. Also ich hoffe das. Ich weiß immer nicht genau, ob es mir geholfen hat, dass mein Leid so ein bisschen anerkannt wurde auch. Also, dass es jetzt wehtat und mir hat mal jemand zugehört. Und das, da denke ich dann jetzt dran, wenn ihnen was wehtut, natürlich auch. Also, das tut man ja bei Kindern in der Regel sowieso intuitiv. Sie haben immer schon viel Sport gemacht und sich viel bewegt. Aber das versuche ich auch immer wieder so zu benutzen, dass ich kann sie ja, das, was du gesagt hast, wenn ich mal gestresst bin und das tut was weh, ich kann sie ja immer mitnehmen. Und ich glaube schon, dass sie davon profitieren. Und sie profitieren ganz sicher davon, dass ich keine Schmerzen mehr habe. Also, weil ich glaube, dass ich mehr Geduld habe, wenn es mir gut geht. Und das ist auch ein Gedankengang, den man nicht vergessen darf, glaube ich. Also das ist das, was viele Eltern ja oft vergessen, ist, dass es einen Mehrwert hat für alle, wenn es ihnen gut geht. Und dass es nicht nur heißt, dass es ihnen gut gehen darf, wenn sie sich um alle kümmern, sondern dass, wenn man vielleicht mal eine halbe Stunde für sich verwendet, am Ende das für alle gut ist. Also
total.
Diesen Gedanken, den hatte ich vorher immer nicht so. Ich habe immer gedacht, ich muss mich um alle kümmern und genau das, was Katrin gesagt hat, ich nehme den anderen dann quasi die Zeit weg, die ich für mich nehme. Aber jeder sollte ja mal ein bisschen Zeit für sich haben. Kinder machen das oft intuitiv. Die gehen in ihr Zimmer und spielen einfach für sich, weil sie gerne mal ihre Ruhe haben
möchte. Ich
manchmal
ein eigenes Zimmer hätte, in dem ich irgendwas tun kann.
Ja, und das finde das Intuitive, das haben wir so ein bisschen verlernt. Und ich finde, also ob meine Kinder davon profitieren, wie es mir geht, ist die eine Sache. Aber man kann sich, glaube ich, viel bei Kindern abgucken, tatsächlich. Also wenn man sieht, was Kinder den ganzen Tag an Bewegungen zum Beispiel machen, das ist schon...
Das ist
beachtlich.
Ein ganz wichtiger Punkt auch.
Also
ne?
Die meisten Kinder zumindest. Also wenn man sie nicht daran hindert. Und die sind da schon sehr viel besser teilweise als Erwachsene, finde ich. Auch wie sie auf ihre Bedürfnisse oft hören. Die sagen ja sofort, ich möchte jetzt ein Eis, ich möchte ein Kühlpad, ich möchte das. Ich möchte nicht duschen, so. Und das ist natürlich irgendwann, hat Grenzen, das Konzept. Aber ich finde es trotzdem eigentlich schön, wie Kinder das intuitiv eben tun.
Ja, das stimmt.
Und wie wir es als Erwachsene manchmal, genau, die wissen das ja oft ganz genau, was sie wollen oder nicht. Manchmal haben sie auch Bauchschmerzen, wenn sie irgendwo nicht hinwollen. Das ist natürlich dann so ein bisschen...
Darauf wollte ich nämlich auch nochmal eingehen, weil das haben wir so zu Anfangs in der Anmoderation einmal erwähnt. Kinder, das kennen, glaube ich, alle Eltern. So die Mathearbeit kommt dran oder das Kind in der Kita ärgert immer und plötzlich kommen die Bauchschmerzen, die Kopfschmerzen. Oder bei uns Klassiker, die Spülmaschine soll ausgeräumt werden. Auch ein Moment großer körperlicher Schwäche und Wehwehchen. wie kommt das, dass Kinder körperlich reagieren, obwohl psychisch irgendwas im Argen liegt? Zum Beispiel die Geschirrspülmaschine.
Da würde ich mal sagen, das ist eine gute Strategie, sich aus der Karriere zu ziehen.
Aber am Ende habe ich das ja auch gemacht. Ich hatte dann Rückenschmerzen und dann habe ich mich quasi mal 3 Wochen oder 4 Wochen aus der Affäre zu Hause gezogen. Eigentlich war das dasselbe Prinzip. Ich brauchte auch den Schmerz, um das...
Wir haben auch 3 Spülmaschinen im Rückenzentrum.
Okay, nehmen wir die Spülmaschine raus. Ich verstehe, das ist ein anderer Punkt, aber du weißt, was ich meine.
Also Kinder haben ja in solchen Situationen Stress. Mhm. Also ja, Negativstress, wenn so eine Mathearbeit vor der Tür steht und sie Stress oder Versagensängste bekommen und nervös werden, dann spüren sie das natürlich. Und bei Kindern ist es eben so, dass sie das insbesondere körperlich spüren und dass sie es quasi körperlich, wie wir sagen, attribuieren. Ja? Mhm. Das ist das eine. Genauso haben ja viele Kinder auch Bauchschmerzen, obwohl sie von der Diagnostik eigentlich eine Migräne haben zum Beispiel. Ja?
Die Bauchmigräne.
Kindliche Migräne zeigt sich eben anders. Und je nachdem, was für ein familiärer Hintergrund da ist, ist es ja auch manchmal leichter oder verständlicher zu vermitteln, ich kann jetzt nicht in die Schule gehen, weil ich Bauchschmerzen habe, statt ich mag nicht in die Schule gehen, weil ich Angst habe, weil da Mitschüler mich ärgern. Hm. Ist immer eine Frage, wie reagieren denn auch dann die Eltern? Ja, und wir sind natürlich alle erstmal besorgter, weil es auch handfester ist, wenn was Körperliches ist. Und ich glaube, das andere ist eine andere Ebene. Und das als Kind auszusprechen oder das auch erstmal zu reflektieren, dafür bedarf es ja auch, glaube ich, einer gewissen Einsicht, aber auch eines gewissen Alters.
Wie würdest du denn empfehlen, darauf zu reagieren, auf so einen typischen, ich sag mal, der Montagsbauchschmerz? Montags morgens um 7.
Da fragst du die Richtige, die ihre Kinder immer in die Schule geschickt hat. soll ich mal sagen, wie ich es gemacht habe?
Ja, sag mal.
Also, ich habe mit meinen Töchtern was vereinbart. Also, vom Grundsatz her, ich bin Kind der 90er, ich bin so ein Leistungsjunkie. Also bin ich auch so ein bisschen erzogen, gar nicht böse, aber so dieses, geh zur Schule und mach das Beste draus, das steckt ja auch irgendwie in mir. Aber ich habe meinen Töchtern gesagt, wisst ihr was, ihr dürft 2-mal im Jahr einfach blau machen. So, 2-mal im Jahr, den Tag dürft ihr euch aussuchen und da bleibt ihr einfach zu Hause und dann machen wir irgendwie was ganz Tolles. So. Und das fanden die irgendwie total cool, weil...
An alle Schulbehörden hier bitte abschalten.
Ja, du hast...
Ja. Nein, ich finde das einen richtig guten Gedanken.
So, das habe ich irgendwie mal so gemacht und meine Töchter fanden das irgendwie total cool, dass auch ich ausgerechnet, die ja schon ein bisschen auch immer so mit Leistung zu tun hat oder auch immer selber so ehrgeizig war, dass ich das jetzt ausgerechnet von mir aus vorgeschlagen habe. So. Und in der Tat war es so, dass wir das vielleicht einmal im Jahr gemacht haben, aber dass dieses Thema, ich will da nicht hingehen, ehrlich gesagt dann auch gar nicht großartig aufgekommen ist.
Weißt du, was ich da so spannend dran finde? Du hast ihnen im Prinzip, du hast ihnen diese Selbstwirksamkeit gegeben in dem Moment. Wenn es wirklich nicht geht, dann kannst du liegen bleiben. Du hast diesen Joker 2-mal im Jahr. Gleichzeitig hast du ihnen aber auch die totale Verantwortung gegeben. Es ist ja so einfach zu sagen, hey Mama, bitte schreib mir eine Entschuldigung und ich will zu Hause bleiben. Es ist viel schwerer zu sagen, ich habe diese 2 Joker. Ist das jetzt wirklich der Tag to be? Ist das wirklich? Das ist viel schwerer und wahrscheinlich beantwortet man sich das dann viel strenger selbst und sagt, ne, wenn ich nur 2-mal habe, heute geht es irgendwie dann doch noch oder so, ne?
Absolut. Und letzten Endes spricht man oder sollte man mit seinen Kindern ja auch sprechen. Meistens nicht direkt nach der Schule, aber abends. Mensch, wie war denn der Tag? Oder ich weiß, ich habe meine Töchter immer gefragt, so, was war heute euer bestes Erlebnis und was war irgendwie das Blödste? Und so nach der Schule hört man auf die Frage, wie war es denn? Gut. Und abends fängt man ja irgendwie dann doch an zu reden und ich war immer erstaunt, wie gesprächig meine Kinder abends im Bett werden. So Quasselwasser kam da auf einmal. Und das ist natürlich genauso wichtig, dann auch interessiert zu sein und rauszuhören, okay, ist das jetzt irgendwie eine Laune, ist das irgendwie ein Frust, ist es eine pubertäre Phase oder gibt es da wirklich ein Problem? Ja, das ist natürlich genauso wichtig. Aber dieses in Anführungszeichen, ihr dürft zweimal zu Hause bleiben, das ist, da schmunzeln wir heute noch drüber, wo sie schon groß sind.
Ich finde es richtig schön.
Ich finde übrigens, nicht nur abends im Bett werden Kinder, weil wir ja vorhin drüber gesprochen haben mit dem Spazierengehen, wenn man mit Kindern mal so rumläuft, dann erzählen die auch gerne Sachen, finde ich.
Ja.
Also das, ja. Also da ergibt sich viel.
Wisst ihr, was wir abends spielen öfter mal? Das ist richtig cool. Jeder erzählt eine wahre und eine nicht wahre Geschichte. Ja. Und die anderen müssen raten. Da erfährt man auch viel. Mein Mann redet auch nicht viel. Ich erfahre also manchmal jetzt auch was über meinen Mann. Ist auch mal ganz schön. Ja. Ich hätte sonst nie erfahren, dass er im Aufzug stecken geblieben ist. Ja, okay. Also ich würde sagen, wir haben hier so ein paar Dinger, sind wir so durchgehoppelt. Gibt es noch irgendwas, wo ihr so sagt, so, oh, das, wenn wir jetzt hier schon mal mit Eltern sprechen, mit sehr vielen Eltern, dann wäre das etwas, was wir auf jeden Fall nochmal sagen wollen.
Ich finde, dass Katrin eine Sache gesagt hat, also ich glaube, die steht auch im Buch, und zwar, dass man Kindern Selbstwirksamkeit ja auch nahe bringen kann. Jetzt nicht nur dadurch, dass sie zu Hause bleiben dürfen aus der Schule, sondern ich glaube, ein Beispiel war, dass wenn sie Kopfschmerzen haben, dass sie wissen, wo das Kühlpad ist und sich auch selber helfen können. Und da sieht man ganz oft, dass Kinder sich dann irgendwie auch freuen, wenn sie selber das lösen können. Damit meine ich jetzt nicht ein schwer migränekrankes Kind, dem kann man das Kühlpad schon holen. Ich meine nur, das ist... Oder dass wir reden zum Beispiel oft darüber, wie wichtig es ist, auch zu schlafen. Mhm. Oder sich auszuruhen und die Pausen zu nehmen. Genauso wichtig, wie es ist, sich zu bewegen. Aber ich probiere schon jetzt zu Hause mehr zu etablieren, weil ich das für mich so lernen musste, dass Pausen wichtig sind.
Ja. Man tendiert als Eltern oft zu diesem, nee, du hast das, du hast dich committed, du gehst ins Fußball und du hast gesagt, du gehst dahin und wir zahlen dafür. Ne? Mhm. Auch beliebt. Aber eigentlich manchmal merken die ganz gut, wann sie eine Pause brauchen. Ne?
Ja.
Sehr schön. Gutes Schlusswort. Also, Pausen sind wichtig. Und ein gesunder Rücken ist auch Kopfsache. So heißt das Buch von Katrin Manitz und Tina Epking. Ein gesunder Rücken ist auch Kopfsache, wie Stress und Schmerz zusammenhängen. Da stehen noch ganz viele andere spannende Dinge drin. Und was jetzt vielleicht noch unklar ist oder im Verborgenen liegt, das könnt ihr dann nachlesen. Eins möchte ich nochmal erwähnen. Das ist kein Elternbuch. Das Thema ist genauso interessant für, weiß ich nicht, Rentner, Singles und jeden anderen Menschen, der Schmerzen hat oder der mit Menschen arbeitet, die Schmerzen haben oder der auch als Angehöriger oft mitleidet. Das Buch gibt es auch als Hörbuch, ist ja für alle, die gerne Podcast hören, vielleicht eine wichtige Information. Und ich kann sagen auf jeden Fall, dass es sehr augenöffnend war, das zu lesen. Das Interview mit euch hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Vielen, vielen Dank für alles, was ihr gesagt habt und mitgebracht habt hier, Katrin und Tina. Und bei uns geht's am nächsten Donnerstag weiter mit einer neuen Folge Elterngespräch. Eure Fragen zusammen mit Elke Schicke. Das Thema verrate ich ausnahmsweise einfach schon mal. Es geht um die Frage, wie hole ich meinen Mann mit ins Familienboot? Es geht also vor allem, da lacht ihr. es geht also vor allem um die Partnerschaft als Eltern. Ich fand die Frage richtig gut und bin auch gespannt, wie ihr die Folge findet. Wenn ihr eine Frage habt, Kritik, Anmerkungen oder gerne auch Lob, nehmen wir auch, dann schreibt uns an podcast@eltern.de. Infos zu dieser Folge, zu unseren beiden Interviewpartnerinnen und zu unseren Werbepartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir sagen vielen Dank für eure Zeit, euer Vertrauen und eure Ohren und bis zum nächsten Donnerstag. Alles Liebe aus Hamburg. Tschüss.
Danke. Tschüss.